ARD.
Märzwendung. Dieses Wort scheint sich im politischen Berlin mehr und mehr zu etablieren. Gemeint damit ist, wenn Friedrich Merz plötzlich was ganz anderes macht, als es bislang seine Linie war. Zum Beispiel in der Israel-Politik. Denn da hat der Kanzler nun entschieden, dass Deutschland vorerst keine Waffen mehr liefert, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden.
Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden.
Ich bin Sally Kaya, ihr seid beim Berlin Code und ich vertrete hier im Sommer Linda Zervakis, die gerade wohlverdienten Urlaub macht. Und das wollte eigentlich auch der Kanzler, aber der musste seinen Sommerurlaub kurzfristig unterbrechen. Seine Entscheidung zum teilweisen Waffenstopp an Israel löst nämlich vor allem in seiner eigenen Partei CDU und in der Schwesterpartei CSU heftige Kritik aus. Aber konnte er mit seiner Erklärung gestern Abend in den Tagesthemen die Wogen wieder glätten? Oder schwimmt dem Kanzler die eigene Basis davon? Wir zeichnen diese Folge am Montagnachmittag auf, also am Tag, nachdem sich der Kanzler geäußert hat und Bärbel Baas, SPD-Co-Vorsitzende, im ARD-Sommerinterview zu Gast war. Auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Und zwar mit Matthias Deiß, dem stellvertretenden Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios und Moderator des gestrigen Interviews. Und mit unserer Unionsexpertin Kerstin Palzer. Hallo ihr beiden.
Hallo, grüß dich.
Moin.
Eigentlich wollte der Bundeskanzler Friedrich Merz ja ganz entspannt Urlaub machen und hat deshalb am Freitag nur eine ganz kurze schriftliche Erklärung verschicken lassen. Darin hat er erklärt, dass die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Rüstungsgüter mehr nach Israel liefern wird, die auch im Gazastreifen eingesetzt werden können. Seitdem herrscht aber Krisenstimmung in der Union. Der Chef der Jungen Union, also der Nachwuchsorganisation der CDU, Johannes Winkel, hat zum Beispiel auf X geschrieben: Israel macht ab heute die Drecksarbeit für uns, nur ohne deutsche Waffen. Und die CSU hat beklagt, dass die Entscheidung mit ihr nicht abgestimmt war. Kerstin, warum ist das Thema so heikel für die Union?
Naja, weil es da einfach darum geht, ob man jetzt geeint vorgeht in dieser Koalition mit der SPD. Und mit der SPD kracht es ja auch schon, nebenbei bemerkt. Also dann ist doch schon der Anspruch der Wählerinnen und Wähler, dass die Union in sich aber wenigstens geeint ist. Also CDU und CSU in einem Strang ziehen. Und das tun sie ganz offensichtlich nicht.
Ja, außerdem ist es, glaube ich, für ganz viele Christdemokraten absolute politische DNA, zu sagen, wir stehen für Israels Sicherheit ein, wir stehen an Israels Seite und zwar ganz egal, was passiert. Und das werfen sie jetzt Friedrich Merz auch vor, dass er eben umgefallen ist, dass er diese DNA der Union verrät. Und das ist das, was Friedrich Merz jetzt gestern mit diesem vielbeachteten Tagesthemen-Interview versucht hat, eben klarzustellen. Genau das tut er nicht. Wir stehen weiter an der Seite Israels, die Bundesregierung zumindest, sieht sich aber gerade in einem Sachkonflikt mit Israel und hat nach dessen Entschluss, Gaza-Stadt vollständig zu besetzen, eben handeln müssen. Das ist seine Erklärung. Die kommt öffentlich, glaube ich, viel zu spät. Und deswegen steht er jetzt vor einem massiven internen Problem, das immer noch nicht gelöst ist.
Aber was heißt das denn jetzt genau, dass Deutschland bis auf Weiteres keine Waffen mehr an Israel liefert, die auch im Gazastreifen eingesetzt werden können? Auch wieder mit Nebensatz, irgendwie so ein bisschen hier noch, aber da auch wenn. Was genau heißt das jetzt?
Also da geht es darum, was für Waffen erstmal jetzt nach Israel geliefert werden. Und es sind nicht betroffen Seewaffen, also Dinge, die im Meer eingesetzt werden oder auch im Bereich der Luftwaffe. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um Landwaffen, es geht um Munition. Und das könnte eben in Gaza eingesetzt werden und das wollen wir jetzt nicht mehr liefern. Allerdings muss man schon sagen, es gibt auch momentan da sowieso nicht so wahnsinnig viel Bewegung. Also wir liefern gerade auch gar nicht so viel. Also es ist schon weniger eine faktische Entscheidung, die jetzt irgendwie den Handel an Waffen zwischen Israel und Deutschland auf eine ganz andere Agenda hebt, sondern es ist tatsächlich ein politisches Symbol. So hat es der Kanzler wahrscheinlich auch gemeint und so ist es aber auch angekommen und so ist es ihm jetzt auch um die Ohren geflogen.
So, und jetzt hat der Kanzler am Sonntag in den Tagesthemen auch Folgendes gesagt.
Wir stehen an der Seite dieses Landes und ich will allen Missverständnissen vorbeugen, als ob es hier einen Wechsel in der deutschen Israel-Politik gegeben hat. Nein, den gibt es nicht.
Also ist die Entscheidung für den Waffenstopp eher so eine Symbolpolitik?
Es ist schon eine symbolische Entscheidung, weil da hat Kerstin recht. Es stehen im Moment nach meinem Wissen keine konkreten Bestellungen jetzt an. Da wird es ja zum Beispiel Munition gehen oder sowas, was jetzt Israel direkt im Gazastreifen braucht. Da sind die sowieso, was Deutschland angeht, nicht besonders groß im Bestellen. Was Deutschland im Moment noch an großen Bestellungen hat, sind zum Beispiel U-Boote. Die brauchen einfach auch Jahre, bis sie produziert werden. Da steht meines Wissens eine Auslieferung 2026 an, also nächstes Jahr. Die sind eben von diesem vorläufigen Lieferstopp auch gar nicht betroffen. Also insofern ist es eine gewisse Symbolik, da stimme ich Kerstin zu. Wo ich aber widersprechen würde, sage ich, dass es keine Folgen hat. Es ist schon eine gewisse Zeitenwende in der Israel-Politik. Friedrich Merz hat sich sehr, sehr, sehr lange geweigert oder gesträubt, eben konkrete Sanktionen gegenüber Israel zu beschließen. Die SPD hätte das gerne früher gehabt. Sie haben mehrfach über genau diese Thematik in den letzten Tagen und Wochen gesprochen im Bundessicherheitsrat. Da hat Friedrich Merz immer gesagt, bis jetzt nicht. Jetzt aber hat er den Zeitpunkt kommen gesehen mit der jüngsten Entscheidung Israels eben in Gaza-Stadt einzufallen und diese Stadt einzunehmen. Und insofern ist es schon ein Wechsel. Und dieser Wechsel ist eben sehr vielen in der Union sehr sauer aufgestoßen.
Also es ist tatsächlich dieses impulshafte Verhalten. Und das kennen wir ja von Friedrich Merz schon aus der Zeit als Oppositionsführer. Da war es auch von vielen irgendwie geschätzt. Aber man erwartet natürlich jetzt von einem Kanzler, dass er sein Tun auch insbesondere in der Außenpolitik, dass er das abstimmt und dass er seinen Laden innerhalb der Union zusammenhält. Und das ist ihm jetzt eben nicht gelungen. Also wir haben das Sommerloch, aber es gelingt der Union momentan ja auch nicht, diesen Konflikt auszutreten und das Thema zu beerdigen.
Also da liegt für mich auch der Hauptfehler, muss ich sagen. Du kannst diesen Beschluss fällen, vielleicht auch nicht einsam, aber der war ja zum Beispiel mit der SPD im Koalitionspartner schon abgesprochen und auch mit denen, die im Bundessicherheitsrat da zuständig sind. Aber er war eben nicht richtig kommuniziert und solche Widerstände, wie du sie jetzt siehst, die räumt man intern eigentlich vorher ab, bevor sie überhaupt öffentlich werden.
Absolut.
Und das ist nicht passiert. Da hätte jemand sich ans Telefon setzen müssen, da hätte jemand das Telefonbuch abtelefonieren müssen, um eben die Kritiker, die es geben könnte, komplett zu überzeugen oder zumindest einzufangen und zu sagen, wir müssen es jetzt machen. Das ist nicht passiert. Das war der Fehler und dem läuft man im Kanzleramt bis jetzt hinterher.
Aber wie kann es denn sein, also er ist der Bundeskanzler, es wird ja Berater geben, mehrere wahrscheinlich. Wie konnte er nicht vor so kommunikativen Fehlern bewahrt werden?
Also er spricht ja selber von der Kanzlerentscheidung. Und ganz offensichtlich nach allem, was wir hören, hat er diese Entscheidung tatsächlich alleine gefällt und waren eben auch so Leute wie der Kanzleramtschef nicht involviert oder auch der Fraktionschef Jens Spahn nicht involviert oder eben auch Markus Söder nicht involviert. Und das zeigt ja schon, er hat sich vielleicht im Vorausgehenden dieser Entscheidung mit Leuten abgesprochen, aber dass er am Freitag diese Entscheidung treffen wird, das war ganz offensichtlich nicht in der Union bekannt.
Was mir bei dem Interview bei den Tagesthemen auch noch aufgefallen ist, er wirkte da extrem entspannt, also hatte keine Krawatte um, das Hemd war irgendwie offen, seine Haltung war so ein bisschen zurückgelehnt. Das wirkt jetzt auf mich erstmal nicht so wie jemand, der vorbereitet ist auf eine innerparteiliche Krise oder auch darauf reagieren möchte, sondern wie jemand, der mal ganz kurz und auch nicht ganz freiwillig oder nicht ganz mit so viel Lust seinen Urlaub mal kurz unterbrochen hat, ja. Ist ihm der Ernst der Lage nicht so richtig bewusst gewesen oder ist ihm Kritik auch einfach ein bisschen egal?
Nein, der Ernst der Lage ist ihm absolut bewusst, sonst hätte es dieses Interview gar nicht gegeben. Das ist eine krisenhafte Reaktion auf einen Zustand, der ihm ganz und gar nicht gefallen kann. Er hat ja in dem Interview auch nochmal gesagt, dass es eben keine einsame Entscheidung war, aber dass eben er nicht alle in solche grundsätzlichen Entscheidungen einbinden kann und dass er sie am Ende auch selber vertreten muss. Das ist, glaube ich, seine Position. Und was ihm aber auf die Füße fällt, ist, dass er, da hat er glaube ich auch recht, dass er die nicht mit allen gemeinsam vorher besprechen kann, aber er muss sie besser intern verkaufen. Er muss sie erklären, er muss möglicherweise interne Kritiker auch vorher zum Schweigen bringen, denn diese Situation, die jetzt entstanden ist, das ist eine absolute Unionskrise und das kann der Kanzler nicht wollen und es ist übrigens, daran möchte ich nochmal erinnern, nicht das erste Mal, dass es ihm passiert, obwohl er noch nicht mal 100 Tage im Amt ist. Ich darf noch einmal erinnern an die fest versprochene und dann nicht eingehaltene Senkung der Stromsteuer. Das war ein ähnlich großer Super-GAU innerhalb der Union. Und das Ganze passiert ihm jetzt also zum wiederholten Male. Und deswegen muss er wirklich sich andere Verfahren überlegen, vielleicht auch nochmal in seinem ganzen Stab überlegen, wie kriegen wir das in Zukunft hin, dass sowas nicht mehr vorkommt, weil das ein echtes Problem für ihn bedeutet und auch sein Ansehen in der Öffentlichkeit beschädigt.
Er hat ja das große Problem schon bei seiner Wahl gehabt. Daran möchte ich mir noch erinnern. Er ist eben nicht im ersten Wahlgang wie zuvor alle Kanzlerinnen und Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Das zeigt eben, nein, er hat diese Fraktion eben nicht hinter sich geschlossen. Und das, was jetzt passiert, zeigt das eben noch mal mehr.
Was ich allerdings schon glaube, Friedrich Merz hat in dieser Entscheidung die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Und das spürt er ganz genau. Und das habe ich in diesem Tagesthemen-Interview eben auch deutlich gemerkt. Das war auf der einen Seite natürlich ein Interview, was man in der CDU und CSU hören sollte. Also die Erklärung, die da bis jetzt gefehlt hatte. Aber es war natürlich auch ein Interview zur Erklärung an die Wählerinnen und Wähler. An die hat er sich ganz genauso gewendet. Und dort ist, glaube ich, die Wahrnehmung des Nahostproblems und dessen, was Israel gerade macht, noch mal eine andere. Und deswegen hat er da, glaube ich, mehr Unterstützung für seine Entscheidung, als es in der Union momentan der Fall ist.
Das glaube ich absolut auch, Matthias. Wir hatten ja gerade den ARD-Deutschland-Trend und der sagte eben, dass die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz um 10 Prozentpunkte gesunken sind. Und vielleicht hatte auch das etwas damit zu tun, dass der Kanzler aus dem Urlaub zurückkommt, dass er dann die Mehrheitsmeinung der Deutschen ganz lässig, ohne Krawatte mal verkündet und dass er ganz offensichtlich in der Abwägung, punkte ich bei meinen Wählerinnen und Wählern oder punkte ich in der eigenen Fraktion, die Wählerinnen und Wähler gewählt hat.
Ich würde gerne mit einem Mythos noch aufräumen, das ist der Kanzlerurlaub. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass da jemand am Pool liegt, der führt die ganze Zeit Telefonate. Der ist die ganze Zeit, gerade in der jetzigen internationalen Lage, im Krisenmodus. Wir dürfen nicht vergessen, diese Woche steht ein Treffen zwischen Putin und Trump an. Da ist Europa, da ist Deutschland in allerhöchster Alarmbereitschaft, dass dort eben Beschlüsse gefasst werden, die gegen die Interessen Europas gehen, die gegen die Interessen Deutschlands gehen und die auch gegen die Interessen der Ukraine gehen. Das ist gerade eigentlich das Hauptproblem für Friedrich Merz. Und da ist er eigentlich konstant am Telefonieren, hat gestern ja auch mit Donald Trump nochmal telefoniert, um eben das Schlimmste zu verhindern aus seiner Sicht vor diesem Treffen. Also insofern, man darf sich diesen Urlaub nicht als Urlaub vorstellen, wie wir ihn vielleicht machen würden.
Ob das jetzt hilft, einen freien und kühlen Kopf zu bewahren, sei mal dahingestellt, aber ihm bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig. Was wir auch gerade erst hatten, ist die gescheiterte Verfassungsrichterwahl, ne? Wo eine Kandidatin der SPD plötzlich nicht mehr den Rückhalt der Union hatte, obwohl es vorher anders abgesprochen war. Jetzt die heftige Kritik am Kanzler an der Union wegen des teilweise Waffenstopps. Wenn ihr kurz antworten müsstet, hat Merz keinen Rückhalt gerade so in der Union?
Also er hat schon Rückhalt in der Fraktion, also auf jeden Fall. Aber man merkt halt auch, es gibt Stimmen, würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Mehrheit ist, aber es gibt halt auch Stimmen, die finden das gerade nicht gut und finden diesen emotionalen Impuls bei jemandem, der eben jetzt nicht mehr Oppositionsführer, sondern Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, nicht so gut.
Also er muss schon aufpassen, dass mal irgendwann Ruhe ist. Also dieses Bauchgrummeln in der Union nach seiner Schuldenwende, das war das eine. Dann kam das nicht eingelöste Versprechen mit der Senkung der Stromsteuer. Das haben viele dann auch nochmal irgendwie geschluckt. Aber das darf nicht weiter anschwellen. Insofern ist das schon ein großes Problem für ihn. Und ich würde nochmal die CSU hier ganz dick unterstreichen. Also, dass auch Markus Söder das jetzt so laufen lässt, von dem habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Das erscheint mir doch sehr verdächtig. Und man muss bei Markus Söder immer so ein bisschen wissen, das ist eigentlich für sich selber, für Markus Söder ist eigentlich er der beste Kanzler, den es geben kann und sicherlich auch der Kanzler im Wartestand. Also wenn das innerhalb der nächsten Stunden nicht mal eine Äußerung von ihm gibt, würde ich da mal ganz misstrauisch sein.
Vielleicht nimmt er auch einfach seinen Urlaub ein bisschen ernster als der,
nee,
als
das
der
ich,
Kanzler. Nee,
das glaube ich ganz bestimmt nicht, sondern ich stimme Matthias dazu. Ich glaube, Markus Söder ist gerade sehr zufrieden, wie das läuft und lässt das eben laufen. Er ist sicherlich verärgert, dass auch er nicht eingebunden war in diese Entscheidung, sondern Lars Klingbeil, also der SPD-Chef. Und das findet Markus Söder natürlich gar nicht gut und auch nicht gut für sein Ego. Und wenn er jetzt bei Instagram nur noch Hundevideos und so zeigt, dann zeigt das ganz bestimmt nicht, dass er nicht am politischen Geschehen teilhat.
Ein bisschen wundert man sich ja dann andererseits aber auch generell über die Unionsfraktion selbst, wie zerstritten die gerade alle zu sein scheinen. Woran liegt das? Oder empfindet ihr das vielleicht gar nicht so?
Also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass diese Fraktion komplett zerstritten ist, sondern die erwarten jetzt, dass der Kanzler, dass auch Thorsten Frey, das ist der Chef des Bundeskanzleramtes, dass Jens Spahn, der Chef der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, dass die besser kommunizieren, dass eben mit Abgeordneten Gespräche geführt werden, dass Leute in große, ganz große, wichtige deutsche Entscheidungen mit einbezogen werden. Und das läuft nicht.
Also die Unionsfraktion, die war früher immer der Kanzlerwahlverein. Also wenn der Kanzler was gewollt hat, dann haben die das abgenickt, haben die Hände gehoben und dann hat das gesessen. Das ist tatsächlich anders geworden. Und man merkt, dass Jens Spahn die auch nicht mehr richtig im Griff hat. Also der hatte ja gesagt, die Brosius Gersdorf, die wird gewählt. Das hatte er im Richterwahlausschuss abgenickt und muss dann feststellen, er hat seine Leute nicht hinter sich. Und das ist definitiv ein großes Problem. Es ist ein großes Problem für Jens Spahn, weil er als schwach dasteht, aber es ist eben auch ein großes Problem für den Kanzler, der einfach sich dieser Mehrheit nicht sicher sein kann. Und das ist was, was im Regierungsmanagement, im Regierungsgefüge einfach keinen Platz hat. Die Dinge müssen sitzen, die Dinge müssen funktionieren, sonst hast du ein Problem. Und das ist auch das, was die SPD sagt. Hey, Moment mal, mit der Brosius Gersdorf, das war abgesprochen. Das ist hier kein Geheimkommando gewesen. Wir haben den Namen lange im Voraus reingegeben. Ihr habt den abgenickt. Und da stimme ich tatsächlich der Kritik aus der SPD auch zu. Das ist Regierungsmanagement. Das muss laufen. Und wenn es nicht läuft, ist da eben Sand im Getriebe. Das kriegen alle mit. Das sieht nach außen nicht gut aus. Und es läuft dann tatsächlich auch nicht gut.
Jetzt, wo ich gerade Jens Spahn schon angesprochen habe als Fraktionsvorsitzender, wie geht er damit um?
Also er war auch sehr lange still.
Ja.
Was schon auch bemerkenswert ist. Und jetzt hat er sich heute Nachmittag gerade mal geäußert. Und da würde ich aber schon sagen, das war eher Merz-Linie. Da hat er seinem Kanzler den Rücken gestärkt.
Ja, das war, auf mich hat das ein bisschen gewirkt wie bestellt. Er muss jetzt raus, er muss jetzt ran, er muss da jetzt in die Krisen-PR einsteigen. Ich stimme auch Kerstin dazu, das ist sehr, sehr spät geschehen. Jetzt muss er ran, er hat dann im Grunde komplett die Merz-Linie vertreten. Aber ja, richtig eigenständig hat das auf mich nicht gewirkt.
Würdet ihr sagen, er wird seiner Aufgabe trotzdem als Fraktionsvorsitzender gerecht gerade?
Nein, das tut er definitiv nicht, weil er es eben nicht schafft, im Vorhinein solche großen Konflikte, also wir reden hier jetzt gerade wirklich nicht über Pillepalle, wir berichten nicht darüber, weil gerade Sommerloch ist. Das würden wir in jeder anderen Situation auch tun. So groß ist das Problem gerade. Und da ist es sein Job, das vorher auszuräumen. Und das gelingt ihm ganz offensichtlich nicht. Vielleicht, weil er noch nicht den Rückhalt in der Union Fraktion hat, vielleicht weil er vielleicht auch nicht den Zugang an die CSU-Leute hat, so wirkt es auf mich.
Also ich darf nochmal an Rolf Mütze nicht erinnern, der den Job ja innerhalb der Ampel für die SPD als Fraktionschef innehatte und dem Kanzler wirklich die Mehrheiten gesichert hat. Der hat auch nicht immer Ja und Amen gesagt. Der hat gesagt, in der Ukraine-Politik, da dürfen wir nicht zu weit gehen, da müssen wir mit den Waffenlieferungen schon vorsichtig sein. Hat er diesen Friedensflügel in der SPD durchaus mächtig auch gegenüber dem Kanzler vertreten, aber wenn die sich dann geeinigt hatten intern, dann hat er seine Zusagen immer gehalten und die Mehrheit stand. Und genau das ist das, was man von Jens Spahn erwarten muss. Nicht nur jetzt aus unserer Journalistenperspektive, sondern das muss auch Friedrich Merz erwarten können. Wenn wir eine Absprache gefunden haben, wenn wir uns auf ein Thema oder eine Lösung geeinigt haben, dann muss die auch vollzogen werden und dann kann man so ein Paket nicht nochmal aufmachen.
Wir bleiben mal bei Jens Spahn. Um ihn ging es auch im Sommerinterview gestern mit Bärbel Baas. Du hast sie, Matthias, Folgendes gefragt.
Vertrauen Sie nach all dem, was passiert ist, Jens Spahn noch, der ja die Unionsfraktion leitet?
Ich will mal sagen, das Vertrauen ist angeschlagen und ich kann auch nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen und wir werden darüber auch noch sprechen.
Ich höre da Wut raus. Ich höre da raus, dass sie sauer ist. Was ist da gerade genau los zwischen Union und SPD?
Also das Verhältnis, das sagt sie dann auch noch im weiteren Interview, das ist echt sehr angespannt. Insofern Wut weiß ich nicht. Ich glaube, Bärbel Baas ist nicht so der Typ für Wut.
Soweit sie es zulassen
aber,
kann vielleicht.
Genau. Aber ja, sie ist wirklich, man würde vielleicht sagen, wirklich not amused, wie das da alles läuft mit der Union. Und das äußert sie auch klar. Da hat sie gestern ganz eindeutig das Sommerinterview bei uns auch dafür genutzt, um diese Botschaft auch nochmal an Jens Spahn, an die CDU/CSU zu bringen. Und ich würde tatsächlich schon auch anstelle der Union, das ist eben die zweite Baustelle, sie sind innerhalb der eigenen Fraktion nicht eins, sie sind zerstritten und sie haben aber auch ein Problem mit dem Koalitionspartner SPD. Und das ist jetzt nicht so, ah ja, das wäre ja schön, wenn wir uns irgendwie mögen. Nein, es geht darum, sie müssen gemeinsam Regierungsarbeit leisten und auch daran möchte ich erinnern, Friedrich Merz hat den Deutschen versprochen, dass sie im Sommer eine Veränderung merken. Ich merke diese Veränderung momentan nicht. Und wenn Bärbel Baas dann davon spricht, dass die Situation in der jetzigen schwarz-roten Regierung sich eher so anfühlt für sie als Regierungsmitglied wie in der Ampel, dass die sich also auch schon so zerstreiten wie in der Ampel, ja dann gute Nacht Deutschland.
Also ich höre den Ärger natürlich auch raus bei Bärbel Baas, aber ich habe auch so eine gewisse Hilflosigkeit auf der anderen Seite gespürt, weil das sind jetzt starke Worte, die verstehe ich auch, aber was folgt daraus ist doch die natürliche Nachfrage, die habe ich ihr auch gestellt und da hat sie keine Antwort drauf. Also der politische Preis, den die Union eigentlich zahlen müsste, den kann die SPD nicht benennen. Sie kann sich also jetzt öffentlich aufregen, sie kann sich ärgern, aber am Ende hat das bis jetzt keine Folgen. Frau Gebrosius-Gersdorf wird keine Verfassungsrichterin, es bleibt dabei und ich habe sie dann auch gefragt, was denn die Alternativkandidatin wäre und da hat sie gesagt, sie wird jetzt einen Teufel tun, da irgendeinen Namen reinzuschmeißen, der dann wieder sofort diskutiert und verbrannt wird. Das ist übrigens auch tatsächlich der langfristige Schaden des Ganzen, dass jeder künftige Richterkandidat oder Kandidatin eben so politisch aufgeladen seziert wird. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Und die SPD hat bis jetzt keine Handhabe dagegen gefunden, dass das passiert, sondern steht da aus meiner Sicht zwar wütend, aber relativ hilflos gegenüber.
Was ich gestern bemerkenswert in dem Interview fand und wo ich Bärbel Baas auch wirklich stark fand, das war, dass sie massiv und immer wieder darauf hingewiesen hat, dass sie zum Beispiel keine zweite Kandidatin jetzt benennen will, weil Frauen so schlecht behandelt werden in unserer Gesellschaft und weil sie eben immer wieder darauf hingewiesen hat, Frau Gebrosius-Gersdorf ist auch deswegen so schlecht behandelt worden in ihrer Kandidatur, weil es sich um eine Frau, um eine Juraprofessorin gehandelt hat. Das fand ich sehr stark und ich glaube, da spricht sie auch aus eigener Verletzung heraus. Sie hat auch schon beim Parteitag darauf hingewiesen, dass ihre Partei, die SPD, bis jetzt zwei Vorsitzende hatte, nämlich Andrea Nahles und Saskia Esken, und dass beide auch echt mies von der eigenen Partei behandelt wurden. Und ich habe schon das Gefühl, das ist ein ganz großes Thema für sie persönlich, aber auch in unserer Gesellschaft. Wie gehen wir mit Frauen um, die ja auch Macht haben wollen, das aber eben mit Leistung eigentlich auch ausfüllen könnten, denen wir aber diese Chance gar nicht geben.
Ich höre raus, du hast ihr das auch abgenommen, ne? Weil darüber wollte ich auch mit euch sprechen. Ich habe es ihr total abgenommen, aber ich habe auch wirklich von Bärbel Baas vorher gar nicht so viel mitbekommen und fand sie sehr nahbar und fand sie auch sehr viel näher als die anderen Politiker, die bis jetzt im Sommerinterview waren. War das auch so euer Eindruck von ihr?
Also total. Ich hatte bei diesem Frauenthema, mir war das schon beim SPD-Parteitag, da war ich auch dabei, war mir das aufgefallen. Da hat sie ja eine super umjubelte Rede gehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Rede war eigentlich gar nicht so doll, aber wo sie wirklich authentisch, wo sie wirklich auf dem Punkt war und wo man ihr das echt abgenommen hat, das war dieser Aspekt. Wie gehen wir als Gesellschaft, als Partei, in der Fraktion, also wo auch immer im Betrieb mit Frauen um? Und wie können wir auch als Gesellschaft dazu beitragen, dass Frauen sich trauen, auch mal Führungspositionen auszufüllen? Weil wenn man sich das jetzt anguckt, also ich würde mir das als Juraprofessorin, was ich nicht bin, fünfmal überlegen, ob ich jetzt noch fürs Bundesverfassungsgericht kandidiere, wenn man sich mal vorstellt, was der Frau passiert ist.
Also ich habe gemerkt, Bärbel Baas ist keine Politikerin, die sich unbedingt riesig freut auf so ein Fernsehinterview. Und da gibt es viele, die genau das tun, die sagen, jetzt gehe ich in die Arena, jetzt werde ich so richtig wach,
Männer
jetzt pulsiert das Blut in mir. Das ist bei ihr überhaupt nicht der Fall. Der hat sie einen großen Respekt vor, ist sogar ein bisschen nervös da ganz zu Anfang und kommt dann aber in so einen gewissen Flow rein und hat tatsächlich, das ging mir auch so, wirklich ein bisschen aufgemacht und offen gesprochen. Das ist was, was man bei Politikerinnen und Politikern auch nicht so oft erlebt. Und das ist mir gestern aufgefallen. Man hat sie dadurch noch mal ein Stück weit besser kennengelernt. Ich würde sogar sagen, einige haben sie neu kennengelernt, weil so bekannt ist sie noch gar nicht. Sie war Bundestagspräsidentin, aber da hat sie auch immer sich so ein bisschen hinter diesem Präsidiumsstuhl versteckt. Man hat sie da als Sitzungsleiterin wahrgenommen und vielleicht auch mal gehört. Aber wer Bärbel Baas wirklich ist, was Bärbel Baas wirklich will, das wusste man bisher nicht und das ist gestern, glaube ich, schon ein Stück weit stärker deutlich geworden.
Jetzt geht es ja natürlich aber auch darum, gute Politik zu machen und ein Punkt ist ja dann immer auch die AfD und es geht darum zu verhindern, dass man noch mehr Wähler an diese Partei verliert. Also die Erkenntnis ist ja irgendwie da anscheinend, aber beim Sprechen und Handeln, dann hört es manchmal auch so ein bisschen auf. Warum fällt es Union und SPD so schwer miteinander da klarzukommen?
Also bei Bärbel Baas kann ich da nochmal konkret antworten. Sie legt schon auch großen Wert, hat ja zum Beispiel auch der Bunden ein Interview gegeben, wo sie sich sehr bodenständig gibt, was auch stimmt. Also sie kommt wirklich aus eher ärmlichen Verhältnissen, ist mit 5 Geschwistern aufgewachsen. Es gab nur 2 Kinderzimmer, also 1 für die Mädchen, 1 für die 3 Jungs. Niemand dort hat Abitur gemacht. Also es ist auf jeden Fall so ein Punkt, dass Bärbel Baas eben endlich mal eine Politikerin ist, die wirklich aus dem Volk kommt. Und sie hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in der Politik, wie sie das sagt, mehr so sprechen müssen, dass man uns auch versteht, wenn man kein Abitur oder kein Studium hat. Das ist ihr sehr wichtig und das versucht sie. Das ist ihr in ihrem Wahlkreis in Duisburg auch ein bisschen gelungen, aber auch da hat die AfD 17% gewonnen. In dem Nachbarwahlkreis, Duisburg 2 ist das dann, glaube ich, da waren es dann schon fast 25%. Also sie ist so ein Mini-Bollwerk gegen die AfD, aber wirklich klappen tut es auch mit ihr nicht.
Ja, ich glaube, wenn man so einen SPD-Vorsitzenden oder eine Vorsitzende so am Reißbrett entwerfen könnte, dann ist das, was Bärbel Baas mitbringt, so ein bisschen das Idealtypische. Kerstin hat die ganzen Eigenschaften gerade aufgezählt. Aber wir müssen jetzt schon mal ein bisschen auf die politische Performance auch gucken. Und da sieht es im Moment nicht so dolle aus bis jetzt. Ja, sie ist erst 100 Tage im Amt, aber sie hat jetzt ja so eine erste Rentenregelung verabschiedet. Und da muss man eben sagen, die geht die richtigen Probleme noch nicht an. Bis 2031 ist da das Rentenniveau jetzt festgeschrieben. Das ist vielleicht eine gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner. Aber das ist auch richtig teuer. Und das geht eben die Probleme der Finanzierung dieses Rentensystems überhaupt nicht an. Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Zahl aus dem letzten ARD-Deutschland-Trend. Der kommt vom Donnerstag. Da sagen 81% der Deutschen, ich traue dieser Bundesregierung und damit auch Bärbel Baas nicht zu, dass sie dieses Rentensystem grundfest macht und vernünftig saniert. Und sie ist neben Friedrich Merz auch die Person, die am meisten abstürzt im Beliebtheitsranking. Also Bodenständigkeit ja, aber die Ergebnisse, die müssen auch stimmen. Und das weiß sie sogar selber und hat gestern gesagt, sie ist versetzungsgefährdet. Noch nicht durchgefallen, aber versetzungsgefährdet. Und das aus dem Mund einer Ministerin zu hören, fand ich durchaus bemerkenswert.
Und wir hören mal noch mal rein, wie sie das gesagt hat.
In der Schule würde man bei so einer Ablehnung sagen, durchgefallen.
Also ich bin vielleicht versetzungsgefährdet, aber noch nicht durchgefallen, weil wir arbeiten ja an den Programmen.
Und das meine ich so ein bisschen. Also sie hat da wirklich sehr offen geredet. Man hat sie da auch anders kennengelernt. Aber das ist natürlich kein Politprofi-Sprech, sowas gleich zuzugeben. Und ehrlich gesagt, Kerstin lächelt auch gerade ein bisschen. Da haben wir uns beide schon gewundert, dass so eine Ministerin in einem so wichtigen Posten das im Fernsehen so einräumt.
Das ist also hier in Berlin, im politischen Berlin, nicht üblich, dass man so spricht. Also insofern, wir sind ein bisschen zusammengezuckt, aber vielleicht sollte man sich einfach darüber freuen, dass eine noch relativ neue Ministerin sowas auch mal sagt.
Ich fand es erfrischend, ehrlich gesagt, als sie das gesagt hat. Ich fand es sehr ehrlich und zwar auch nicht der einzige Moment im Sommerinterview, wo man ganz kurz gedacht hat, warte mal, Hier zum Beispiel auch?
Also wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich wahrscheinlich gerne Bundestagspräsidentin geblieben.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
So, wie bewertet ihr das? Immer noch sympathische Ehrlichkeit oder fragt man sich, hast du wirklich eigentlich Bock auf deinen Job?
Ja, und es ist ja doppelt, ne? Also wäre sie Bundestagspräsidentin geblieben, dann hätte sie auch nicht SPD-Vorsitzende werden können. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Sie ist nicht nur Ministerin für Arbeit und Soziales und hat einen riesen Etat von 190 Milliarden Euro zur Verfügung, ne? Also ein ganz großer Teil des Haushaltes der Bundesrepublik Deutschland, der gehört Bärbel Baas. Also insofern ist sie da schon wirklich eine mächtige Frau. Und wenn sie dann sagt, sie wäre gerne lieber Präsidentin geworden, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, wer kann spontan sagen, wer in den letzten Jahren Bundestagspräsidentin war? Also das ist ja eigentlich wirklich, sie hat an Macht gewonnen und jetzt sagt sie aber plötzlich, ihr hat das Amt davor irgendwie besser gefallen. Da war ich schon ein bisschen irritiert, weil ich ja eigentlich von jemandem, der sich mit Rente, mit Bürgergeld, mit all diesen Dingen befasst, da erwarte ich eigentlich, dass er sich reinschmeißt, dass er auch richtig will. Und da war ich ein bisschen überrascht, unangenehm überrascht.
Also es war ehrlich, aber so richtig ideal fand ich es jetzt auch nicht, weil ich versetze mich mal in die Lage ihrer Mitarbeitenden rein, die da Tag und Nacht für sie schuften, für dieses Ministerium und die jetzt hören, na, die hätte eigentlich lieber was anderes gemacht. Also das hat so viele Aspekte, ne? Es ist interessant, wir wissen es jetzt, aber vielleicht was man nicht unbedingt so ehrlich hätte beantworten müssen. Auf der anderen Seite, wir wollen ja Politikerinnen und Politiker haben, die jemanden, einen Typen darstellen, die auch ihre Meinung sagen. Das ist übrigens was, was Friedrich Merz auch viel mehr macht als Olaf Scholz. Also vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen, und das ist ja durchaus erfrischend und auch gut, wieder so ein Schwenk in diese Richtung, dass echte Typen wieder ein bisschen mehr gefragt sind. Und da ist Bärbel Baas ganz sicher eine davon.
Dann, Matthias, hast du sie ja auch noch nach einem anderen Job gefragt, und zwar, ob sie sich das Amt der Bundeskanzlerin zutraut. Ihre Antwort war so, nee, muss nicht sein, für mich relativ verständlich, was soll sie ehrlich gesagt auch sonst daraufhin sagen. Hätte sie da deiner Meinung nach als SPD-Vorsitzende ein bisschen mutiger sein können, sein sollen vielleicht auch?
War natürlich eine Fangfrage, weil wir ja das Plädoyer, was Kerstin gerade schon angesprochen hat, nämlich für starke Frauen von ihr noch sehr in Erinnerung haben. Und natürlich wissen wir, die SPD hatte noch nie eine Kanzlerkandidatin. Also wenn man sagt, Frauen an die Macht, gilt das dann auch als Kanzlerin und würde sie das machen? Mir war klar, dass sie nicht darauf antwortet. Trotzdem war das keine angenehme Frage für sie. Und hätte sie darauf geantwortet, dann hätten wir heute eine große Diskussion in allen Blättern. Also insofern war das am Ende die erwartete Antwort.
Ja, erwartet schon. Aber ich hätte mich ehrlich gesagt auch gefreut, wenn sie da ein bisschen deutlicher den eigenen Hut in den Ring geworfen hätte. Zumal man ja sagen muss, in der SPD gibt es ja noch jemand anderen, der natürlich auch sehr bekannt und sehr beliebt ist, nämlich Boris Pistorius. Und das wäre schon cool gewesen. Also wenn wir dieses Battle gestartet hätten mit dem gestrigen Interview Bärbel Baas, die eher dem linken Flügel der SPD entspricht, und Boris Pistorius, der beliebteste Politiker Deutschlands. Das wäre schon cool gewesen, aber darauf hat sie sich noch nicht eingelassen. Ich würde mal sagen, das könnte noch kommen.
Ja, nicht zu vergessen bitte den Vizekanzler und SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Ich sag mal, einen begnadeten Machtpolitiker, der ja auch gezeigt hat nach der vergeigten Wahl von Olaf Scholz, wie er brillant in der Lage ist, die Strippen hinter den Kulissen zu ziehen. Und der spielt da auch eine Rolle und will da mit rein in diesen Dreiklang.
Aber hat nur 65% beim Parteitag bekommen.
Ja, aber wenn, also da bin ich sicher, das wird unter den Dreien ausgefochten werden am Ende. Und insofern, ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, aber das ist ein Dreieck, was ich da im Moment in der SPD sehe.
Zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich gerne dich zitieren einmal, Matthias. Und zwar hast du im Sommerinterview Folgendes über Bärbel Baas gesagt. Sie steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Als Arbeitsministerin soll sie unseren Sozialstaat reformieren und gleichzeitig als neue SPD-Chefin die deutsche Sozialdemokratie vor dem Untergang retten. So, traut ihr jetzt Bärbel Baas nach dem Sommerinterview diese Aufgabe zu?
Also sie hat ja in einem Recht, sie ist nicht alleine schuld daran, dass sich Union und SPD im Moment nicht einigen können. Das hat man in den Koalitionsverhandlungen versucht, da hat man ganz schnell gesehen, da kommen wir nicht zusammen und entweder hier ist Schluss und es gibt diese Koalition überhaupt nicht oder wir verlagern eben die Probleme genau in ihrem Bereich, nämlich Rente und auch Bürgergeld ein bisschen nach hinten. Und deswegen ist das so eine Krücke zu sagen, da machen wir mal eine Kommission, die kann sich dann dieses ganze Problem angucken und dann können die Vorschläge machen und danach gucken wir mal, ob wir da was draus machen. Das ist quasi nichts anderes als sich Zeit kaufen. Und ich finde, Bärbel Baas muss irgendwann mit eigenen Ideen und auch mit ihrem Standing sagen, das müssen wir machen, das sollten wir machen. Dazu ist sie jetzt noch nicht bereit. Da versteckt sie sich auch ein Stück weit hinter diesen Kommissionen. Ich kann es verstehen, weil alles, was sie jetzt rausgeben würde, sofort diskutiert und auch zerrissen würde. Aber es ist am Ende noch zu wenig für die großen Probleme, die wir haben. Und ich kann nur hoffen, dass diese Kommission dann mal in die Pötte kommen und die Ergebnisse dann mal präsentieren. Mhm. Denn sie hat auch schon gesagt, ob das mit der Rente diese Legislaturperiode noch was wird. Das steht in den Sternen. Und da haben, glaube ich, das zeigen ja auch die Umfragen, viele Deutsche schon die Erwartungshaltung. Jetzt ist das die neue Regierung, dann sollen die bitte auch die anstehenden Probleme lösen und jetzt schon wieder an die Nachfolgeregierung weitergeben. Das kann doch nicht der Anspruch sein.
Ich habe das Gefühl, sie sieht den riesigen Haufen Probleme. Also das Problem einfach, sie hat ja die Zahlen genannt. Ein durchschnittlicher Rentner kriegt 1.300 Euro, eine durchschnittliche Rentnerin noch nicht mal 1.000 Euro. Ja. Ey, das ist wirklich nicht viel Geld, ne? Also da krampft sich einem ja irgendwie auch ein bisschen das Herz zusammen. Und gleichzeitig aber höre ich von meinen Kindern, wir kriegen überhaupt gar keine Rente mehr. Also das ist ja wirklich ein Problem. Es ist wie ein gordischer Knoten, den sie nicht lösen kann. Und ich habe aber auch das Gefühl, sie ist da mir ein bisschen zu verzagt. Also ich erwarte jetzt von dieser Regierung, dass die Entscheidungen treffen, damit es eben für zukünftige Generationen besser wird, ohne dass es für die jetzigen Rentnerinnen und Rentner irgendwie ja wirklich ans Eingemachte geht. Und da liefert sie noch keine Lösungen. Das wäre mein Vorwurf an sie.
Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Es war eine Freude.
Und wir haben jetzt noch einen Hörtipp für euch. Politikum, der Meinungspodcast. Politikum ist der Podcast für alle, die Lust haben auf eine echte Diskussion, auf Argumente statt Lagerdenken. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft und Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer ja schon sehr komplizierten Zeit. Journalistinnen und Journalisten aus dem Politikum-Team schauen vorbei und erzählen, was sie gerade beschäftigt. Politikum gibt's von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Uns gibt's nächste Woche auch wieder. Dann schauen wir unter anderem auf das ARD Sommerinterview mit dem Chef der Linken, Jan van Aken. Und wenn ihr Fragen habt an Jan van Aken oder zu politischen Themen ganz allgemein, dann schickt sie uns gerne entweder per Sprachnachricht an 030 2288 2288 oder per Mail an berlincode@ard.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald.